NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kote und heute zu Gast ist der Autor Volker Kitz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Volker Kitz, Sie haben unterschiedlichste Sachbücher geschrieben, haben ein sehr buntes Leben bisher geführt mit ganz vielen Facetten, die Sie versucht haben zu durchdringen. Ihre Sachbücher umfassen Themen wie Konzentration, Meinungsfreiheit. Sie haben auch über den Feierabend geschrieben oder auch den Titel »Ich bin, was ich darf«, über die Gerechtigkeit im Rechtssystem und das mit diesem Hintergrund des Rechtes. Das hat auch den Hintergrund, dass Sie studierter Jurist sind. Sie haben beide Staatsexamen, haben sich dann aber entschieden, nicht als Jurist zu arbeiten, sondern haben geschrieben, waren eine Zeit lang in New York, haben anfangs Theater, Film und Fernsehwissenschaften, Germanistik und Psychologie in Köln studiert. Und an der New York University waren Sie in der Stadt, als die Anschläge des 11. September passierten. Sie schreiben in Ihrem jüngsten Buch über alte Eltern, über das wir in dieser Stunde sprechen wollen, auch, dass Sie eigentlich am Vorabend, am 10. September, sich schon entschieden hatten, in einem der Türme am 11. sein zu wollen, in eine Bar zu gehen. Mit bunter Geschichte meine ich auch, dass Sie zum Beispiel in Kampala in Uganda Lehrer an einer Schule waren. Sie haben in einem Pflegeheim in Bogota in Kolumbien gearbeitet, schreiben Essays und Texte unter anderem für die FAZ, die FAS, die Zeit, die Welt und den Spiegel. Und Ihre Bücher sind mittlerweile in 10 Sprachen übersetzt. Und erschienen ist das jüngste Buch. Alte Eltern ist der Titel, ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. Und es geht um den Abschied von Ihrem Vater, der an Demenz erkrankte. Und Sie haben, wie Sie schreiben, während dieses Prozesses der Erkrankung und des Umgangs damit den Entschluss gefasst, gleich darüber zu schreiben und nicht zu warten, bis diese Phase in der Vergangenheit liegt, sondern sich gleich damit auseinanderzusetzen. Was war denn der allererste Moment, in dem Sie dachten, ich kann das nur bewältigen, wenn ich darüber schreibe?
Ja, es ist sehr interessant. Das ist mein persönlichstes Buch bisher. Es ist ein literarischer Essay geworden. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist vor 20 Jahren schon bei einem Autounfall gestorben. Und das ist wo ich erst jetzt 20 Jahre später merke, dass ich das langsam anfange zu verarbeiten. Und bei meinem Vater war es ganz anders. Da habe ich den Entschluss gefasst, das verarbeite ich jetzt, während es geschieht, und schreibe das quasi live mit, weil ich mir überlegt habe, was kann uns beiden helfen, was kann ihm helfen und was kann mir helfen. Und ich dachte, es ist auch für ihn gut, wenn ich die Erkenntnisse, die ich durch das Schreiben über ihn gewinne, noch einsetzen kann. Das ist besser, als wenn ich mich nach seinem Tod mit der Erinnerung an ihn beschäftige und dann mit Übergepäck an seinem Grab stehe. Also das Schreiben war quasi eine Beziehungsarbeit unter Lebenden.
Würden Sie denn sagen, da Sie ja in der Vergangenheit auch durchaus Bücher geschrieben haben, die anderen eine Hilfestellung geben sollen, beispielsweise auch ein Buch darüber, welche Gesetze man als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes kennen sollte, dass das auch ein Wunsch ist bei dem Buch, dass es vielleicht anderen hilft, so wie Ihnen auch Bücher, die Sie zitieren, in diesem Prozess geholfen haben?
Ich glaube, dass jeder gute Text letztlich uns hilft zu leben, aus unterschiedlichen Gründen. Also es kann eben ein klarer Ratgeber sein, in dem man Tipps hat. Das ist mein Buch nicht. Es ist eine Erzählung, in der ich Gedanken reflektiere. Was mir immer sehr hilft, ist die Erkenntnis, dass man nicht alleine ist. Also auch meinem Vater und uns sind Dinge passiert, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht, das passiert wirklich nur uns. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, so außergewöhnlich das auch alles scheint, es passiert vielen, vielen Leuten jeden Tag. Und einfach eine andere Geschichte zu lesen und zu merken, man ist nicht alleine, das ist zumindest für mich immer eine sehr große Hilfe im Leben. Und ich glaube, das kann dieses Buch leisten, denn ich merke auch in meinem Freundeskreis so dieser Einsatz, wo auch meine Geschichte einsetzt, man kommt von ersten Elternbesuchen zurück und merkt, irgendwas ist nicht mehr so wie immer. Irgendwas verändert sich und irgendwas muss geschehen. Und dann plötzlich die Einsicht, wer ist denn dafür verantwortlich? Oh, vielleicht ich als Kind. Da fängt das an und das höre ich jetzt so oft in meiner Generation, dass ich mich entschieden habe, das als Text jetzt zu verarbeiten.
Sie sind Jahrgang 1975. und schreiben auch über die Generation X oder Generation X, die jetzt eben mit den älteren oder alten Eltern einen Umgang finden muss. Und da spielen Verantwortungsbewusstsein, Schuldgefühle, ein eigenes Leben, all das spielt eine Rolle. Und natürlich der Wunsch danach, das irgendwie zu integrieren. Und Sie sagen auch an einer Stelle im Buch, dass man natürlich, ich glaube auch an mehreren Stellen, dass man dieses Ideal im Kopf hat. Gerade wenn man, wie in Ihrem Fall, die Großeltern dann auch zu Hause lebten, dort gepflegt wurden, dass man diese Verantwortung gerne wahrnehmen möchte, dass es aber vielen in unserer Gesellschaft gar nicht möglich ist, das zu tun. Und durch diese Erkrankung oder das Kümmern um einen Elternteil kommt man in eine Welt, die quasi neben der anderen existiert und entdeckt die erst.
Ja, und es ist erstaunlich, wie plötzlich auch das kommt, wie so vieles im Leben, was man verdrängt. Aber ganz plötzlich ist es da, von einem Tag auf den anderen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen mit meinem Bruder, meinem Vater, meiner Mutter. Und ich habe versucht zu überlegen, wie war das denn früher mit Demenz? Und ich konnte mich nicht erinnern, dass das Wort früher eine große Rolle gespielt hat. Und dann dachte ich aber, sie war doch allgegenwärtig. Das waren eben die Familienhäuser, da saßen dann Großelternteile auf einer Eckbank und die saßen immer da. Und die haben manchmal irgendwas Unverständliches gesagt. Dann hat jemand gesagt, ach, die Oma ist verkalkt. Und das war's, verkalkt. Und in diesen Mehrgenerationenhäusern hat sich immer jemand gekümmert. Das war meist eine Frau, die dafür gesorgt hat, dass das umstandslos scheinbar blieb. Diese Mehrfamilien- oder Mehrgenerationenhäuser, die stehen noch in unserem Dorf und die stehen auch sonst noch da. Sie sind aber heute nicht mehr von mehreren Generationen bewohnt. Die Kinder sind auch dort alle ausgezogen, manche weit weg. Also ich bin dann nach Berlin gezogen, habe 7 Autostunden von meinem Vater entfernt gewohnt, der nach dem Tod meiner Mutter alleine als Witwe dieses Haus bewohnt hat. Ich selbst habe auch keine Kinder. Mein Vater hat zu mir mal gesagt, weil er das auch so gewohnt war von früher, das ist doch ganz normal, dass Kinder sich um Eltern kümmern. Und dann habe ich gesagt, wer soll sich denn mal um mich kümmern? Dann hat er mich ganz staunend und fragend angeschaut. Und ich glaube, dass wir uns heute tatsächlich fragen müssen, wie geht das heute in der modernen Gesellschaft und auch in Zukunft weiter, wo das nicht mehr so ist, dass im Mehrgenerationenhaushalt einfach jemand auf der Eckbank sitzt und quasi mitläuft.
Volker Kitz, es sind viele Stichworte schon angeklungen, die wollen wir versuchen, einigermaßen ausführlich in dieser Stunde zu besprechen. Wir fangen jetzt an mit einem Musikwunsch, den Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Johann Pachelbel. Wir hören erst mal rein und dann können Sie uns vielleicht was dazu erzählen.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten den Kanon für drei Violinen und Basso Continuo in D-Dur von Johann Pachelbel, gespielt von Il Giardino Armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini. Und das war Wunschmusik unseres Gastes, des Autors Volker Kitz. Hat es eine Bewandtnis mit dem Wunsch?
Keine große. Nach meiner Erinnerung war das die erste CD, die ich gekauft habe in meinem Leben. Und zwar in dem Ort, in dem ich gewohnt habe, aufgewachsen bin, in dem einzigen Musikgeschäft, was es damals gab, wo man noch echte CDs gekauft hat. Und nach meiner Erinnerung war es auch so, dass ich das Lied von Straßenmusikanten gehört habe als Jugendlicher, die das gespielt haben in der Fußgängerzone. Und das hat mir als Jugendlicher gut gefallen, dass ich dann rausgefunden habe, wann das ist. Das ist nach meiner Erinnerung so. Ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Denn Erinnerung ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige im Buch. Und da merkt man doch auch, wie die Erinnerung sich ändert im Laufe der Zeit.
Ja, Sie führen ja auch Studien an, in denen man untersucht hat, wie man mit False Memories arbeitet. Das heißt, man gibt Leuten immer wieder eine Erinnerung und am Ende sind die wirklich überzeugt, das Erinnerte erlebt zu haben, obwohl es gar nicht stimmt. In Ihrem Buch erinnern Sie sich an viele gemeinsame Stunden mit Ihrem Vater. Sie schreiben über ihn, als er an Demenz erkrankt ist, als die Diagnose feststeht. Und natürlich geht man dann auch in die Erinnerung und überlegt sich, was Sie eben auch schon erwähnt haben, als Angehöriger, als Kind, wann hat es eigentlich angefangen? Und das ist so die erste Suche, auf die Sie sich begeben, die Suche nach dem Anfang. Und das hat durchaus was damit zu tun, dass man ja selbst diesen Anfang, falls es einen ereilt, auch mitbekommen möchte, ne?
Damit habe ich angefangen, den Text zu schreiben. Es ist schon interessant, dass man sich in so einer Situation, wo man merkt, da verändert sich jetzt was und da stand eben die Diagnose Demenz im Raum, sich gar nicht so sehr danach fragt, wie geht die Geschichte weiter, sondern wie hat sie angefangen? Mhm. Also diese Suche nach dem Anfang und damit beginnt auch mein Text, die hat mich so umgetrieben. Und am Anfang sollte das Buch sogar ein Buch über Erinnerung werden, weil ich so nach dem Anfang gesucht habe. Und ich glaube, damit waren zwei Gedanken verbunden. Erstens, wenn ich weiß, wie es angefangen hat, dann kann ich es vielleicht stoppen, denn ich weiß, woher es kommt. Mhm. Und dann kann ich irgendeine Art Kontrolle über das Geschehen zurückgewinnen. Und zweitens, wenn ich weiß, wie es bei meinem Vater angefangen hat, dann kann ich auch bei mir darauf achten, ob es anfängt. Denn natürlich kommt jetzt, wenn mir ein Name mal nicht einfällt, wenn mir mal was nicht einfällt, sofort die Stimme, die mir sagt, hat es angefangen. Im weiteren Verlauf habe ich mich aber dann davon gelöst, so sehr um die Erinnerung zu kreisen, weil die Geschichte mit meinem Vater sich dermaßen zugespitzt hat. Wir waren zweimal in der Notaufnahme, es ist alles immer schlimmer geworden und er ist auch im Verlauf des Schreibprozesses dann gestorben, sodass ich immer mehr gemerkt habe, ich kann jetzt nicht ernsthaft in diesem Text so tun, als wäre das, was mich interessiert, wie funktioniert die menschliche Erinnerung? Und das würde mir auch keine Leserin, kein Leser abnehmen, je mehr sich die Geschichte zugespitzt hat. Und so hat sich der Schwerpunkt und das Thema verschoben. Es wurde dann ein Beziehungsbuch über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und die Erinnerung, die ist noch so als strukturierendes Metathema in dem Text enthalten.
Es ist eine sehr enge Beziehung, die Sie mit Ihrem Vater hatten. Er ist dann die letzten anderthalb Jahre seines Lebens ungefähr zu Ihnen nach Berlin gezogen, in ein Pflegeheim, nur wenige Straßen von Ihrer Wohnung entfernt. Und Sie haben ihn, soweit es ging, trotz Pandemie, so oft wie möglich besucht, haben sich Nachmittage, tagelang Zeit genommen, um Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht auch in Ihrem Fall noch etwas zugespitzter, da der Tod Ihrer Mutter vor über 20 Jahren ganz plötzlich kam und es keine letzten Male gab, beziehungsweise es gab sie nur retrospektiv. Kann das sein, dass das auch ein Antrieb war, zu sagen, ich möchte das alles miterleben, dabei sein, habe auch eine Verantwortung oder auch einen großen Wunsch, diese Zeit mit meinem Vater intensiv und bewusst zu erleben?
Ja, die Suche nach oder das Ausschauhalten, das Gespür für die letzten Male hat mich sehr umgetrieben und dem widme ich auch ein ganzes Kapitel. Denn ich habe tatsächlich zweimal erlebt, wie letzte Male sich anschleichen im Leben, ohne dass man sie bemerkt. Das eine war der Tod meiner Mutter. Meine Mutter war 66, stand kerngesund in der Welt, war eine der vorsichtigsten Autofahrerinnen, die man sich vorstellen konnte. Und eines Morgens, von einer Sekunde auf die andere, ist sie mit einem LKW zusammengestoßen und gestorben. Wir konnten uns nicht verabschieden und erst im Rückblick hat sich herausgestellt, das Telefonat mit ihr, das Treffen mit ihr war das letzte Mal. Dann in New York, Sie haben es schon angedeutet, ich habe da studiert. In diesem World Trade Center gab es ganz oben eine tolle Bar mit tollen Studentenpartys. Und einmal die Woche war da eine Party. Und jede Woche haben wir es verschoben und haben gesagt, nächste Woche gehen wir hin, da wird das noch auch noch stehen. Am 11. September wollten wir wirklich hin und morgens ist das Gebäude zusammengestürzt. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen von dem Studentenwohnheim entfernt. Das war nur 1,5 Kilometer entfernt. Ich sah den Rauch aufsteigen. Ich sah Menschen aus den Fenstern springen. Ich sah es in sich zusammenstürzen wie ein Kartenhaus. Und dann die Suchplakate in der ganzen Stadt von Menschen, die plötzlich verschwunden waren, wo keiner mit dem Tod gerechnet hat. Und deswegen dachte ich jetzt bei meinem Vater, der alt ist und krank. Und es kommt auch noch dazu, dass er mich erkannt hat noch, aber das hätte sich jeden Tag ändern können mit der Demenz. Ich war so froh, dass er mich erkannt hat. Ich war seine einzige Bezugsperson. Und ich hatte furchtbare Angst davor, dass ich eines Tages komme und er kennt mich nicht mehr. Dann wäre er ganz allein gewesen. Und deswegen hat mich das sehr umgetrieben, weil es natürlich viele Momente gab, in denen ich auch die Geduld verloren habe, in denen ich geschimpft habe. Und ich wollte ihn aber nicht in so einer Situation zurücklassen, mit der ich nicht wollte leben können, dass das letzte Mal war. Mhm. Und immer wenn ich die Geduld verloren habe, bin ich noch eine weitere Stunde geblieben und habe gesagt, komm, jetzt gehen wir noch mal ein Stück Kuchen essen, damit die Verstimmung irgendwie wieder weggegangen ist. Und ich dachte, wenn ich jetzt morgen früh komme und er weiß nicht mehr, wer ich bin, dann haben wir uns irgendwie im Guten verabschiedet.
NDR Kultur à la carte. Die Pianistin Annika Treutler spielte Traumeswirren aus den Fantasiestücken Opus 12 von Robert Schumann. Heute zu Gast ist der Autor Volker Kitz und wir sprechen über sein jüngstes Buch Alte Eltern, in dem er den letzten Weg mit seinem Vater, mit seinem an Demenz erkrankten Vater, literarisch, essayistisch verarbeitet. Und Volker Kitz, wir wollen einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch hören.
Oft hört man, in der zweiten Lebenshälfte verkehrten sich die Verhältnisse. Die Kinder würden zu Eltern, die Eltern zu Kindern, besonders wenn sie pflegebedürftig sind. Arno Geiger schreibt, derlei Gerede ärgere ihn, weil es beschönige. denn die Entwicklung des Kindes ist nach vorn gerichtet auf Zuwachs. Altwerden, zumal Demenz, ist eine Entwicklung zurück, zu weniger, ins Verschwinden. Der Einwand leuchtet mir ein, doch mein Vater erstaunte mich damit, auf seine Weise in die Zukunft zu blicken. Wir wollten nach draußen, er wusch sich die Hände, ich zeigte ihm sein Waschbecken, sein Handtuch, wie jeden Tag. Er setzte sich auf das Bett, ich zog ihm die Schuhe an. Er fasste mit an, er wirkte zuversichtlich. Wenn ich diese Dinge erst mal gelernt habe, sagte er, wird es besser. Wenn alles versagt, Memoria, Fantasia, Ingenium, sind wir darauf angewiesen, dass uns jemand hilft. Ich habe es mir zu einfach vorgestellt. Jemandem etwas abnehmen hat zwei Bedeutungen. Es kann Hilfe heißen oder Diebstahl.
Volker Kitz mit einem Ausschnitt aus seinem Buch »Alte Eltern«. Ich fand besonders den letzten Satz, den Sie gerade vorgelesen haben, sehr eindrücklich, dass man, wenn man jemandem was abnimmt, ihm auch etwas nimmt. Dass man immer auch gewahr ist, dass alles, was man tut, auch ein bisschen einem selbst nützt und man sich auch hinterfragen muss, was bedeutet das für die andere Person, die verschwindet oder im Verschwinden begriffen ist.
Das war immer die Frage von Anfang an, was kann der Vater wirklich noch? Und was kann er nicht mehr? Und wir kannten das ja nicht. Es war für meinen Vater und für mich und auch für meinen Bruder eine neue Erfahrung. Und am Anfang haben wir uns geärgert. Es gab viele Konflikte, auch zwischen unserem Vater und uns. Denn er wohnte noch alleine. Er wollte auch alleine in dem Haus wohnen. Er hat sich wohlgefühlt. Er hat jede Hilfe abgelehnt, aber nichts mehr gemacht. Und wir haben wie die Heinzelmännchen insgeheim ihm den Haushalt geführt aus der Ferne. Und wenn er das gesehen hat, wurde er böse und hat geschimpft. Und wir haben auch geschimpft. Und am Anfang war auch so ein bisschen die Überlegung, vielleicht ist er auch einfach zu bequem, Dinge zu machen, lässt seine Söhne arbeiten. Und das geht natürlich ineinander über. Bis ich einmal, das beschreibe ich, da wollten wir eine Kaffeemaschine kaufen. Seine alte war kaputt. Ich hatte extra eine ausgewählt, die genauso aussah wie die alte selbst, dieselbe Farbe. Und er stand ratlos davor und hat die Verkäuferin gefragt, gehört das alles zusammen? Und da war mir klar, er kann es nicht mehr. Er wird nie wieder eine Kaffeemaschine bedienen können. Und die Demenz, die durchkreuzt die Fähigkeit, sich ein Bild von uns selbst in der Zukunft zu machen. Denn dafür brauche ich Erinnerung. Auch die Planung in die Zukunft setzt eine Erinnerung voraus. Denn wenn ich etwas machen will, muss ich mir vorstellen können, wie es gewesen sein wird, wenn ich das gemacht habe. Also ich muss mir vorstellen können, wie es gewesen sein wird, wenn ich einen Kaffeefilter eingelegt habe und das Wasser eingefüllt habe. Und dafür brauche ich Erinnerung, denn ich muss rückwärts denken. Das hat meinem Vater gefehlt. Und dann habe ich verstanden, es geht nicht mehr. Und von da ab habe ich nur noch mit mir gerungen, denn ich wollte die Vergangenheit erhalten. Ich wollte, dass er seine Fähigkeiten erhält, dass er seine Freude erhält, dass er noch Dinge tun kann. Und es ist mir dann zunehmend schwerer gefallen, mich von dem Bild der Vergangenheit, von den Schablonen der Vergangenheit zu verabschieden.
Die Frage, die dann als nächstes in der Familie steht, ist ja oft, wenn klar ist, dass Vater oder Mutter nicht mehr in der Lage sind, alleine zu leben, obwohl es deren Wunsch ist, den man ja auch respektieren möchte. Wie geht man weiter vor? Was ist möglich? Und Sie haben tatsächlich auch ernsthaft überlegt und damit gerungen, ob Sie vielleicht, da Sie als schreibender Mensch relativ flexibel sind, ob Sie vielleicht einfach viel, viel Zeit in Ihrem alten Elternhaus verbringen und sozusagen für den Vater sorgen.
In dem alten Elternhaus stand damals noch mein Bett. Das war ein Schlafsofa und das habe ich zu meinem 18. Geburtstag mir gewünscht. Meine Mutter war dagegen, dass ich das bekomme, weil sie sagt, das macht deinen Rücken kaputt. Und mein Vater hat mir den Wunsch erfüllt. Er ist mit mir ins Möbelhaus gefahren und wir haben das auf dem Gepäckträger zusammen nach Hause gefahren. Und ich dachte, warum kannst du eigentlich nicht auf dieses Bett zurückkehren, das dein Vater dir hingestellt hat, mit dem er dich ins Leben begleitet hat, um ihn aus dem Leben zu begleiten. Ich hätte das Zimmer wieder beziehen können. Als Schriftsteller ist man flexibel, allerdings auch nur, was die Zeiteinteilung angeht. Es war dann so, dass ich schon bei Besuchen im Prinzip nachts nicht mehr schlafen konnte. Es war immer mit offenen Ohren. Ich musste hören, ist er unterwegs? fällt er die Treppe runter. Einmal bin ich nachts aufgestanden, dann habe ich ihn vor der Haustür gesehen, wie er die Augen wie Suchscheinwerfer in die Nacht gerichtet geschaut hat. Und als ich kam, hat er gesagt, gut, dass du da bist. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen wieder schlafen. Also einen demenzkranken Menschen zu betreuen, das ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Und es ist nicht so, dass man dann nur seine Arbeit flexibel einteilen muss. Ich hätte gar nichts mehr machen können. Ich hätte nicht mehr schreiben können. Und vor allem habe ich mir in Berlin ein soziales Leben aufgebaut mit meinem Partner, meinen Freunden, meinem Freundeskreis. Das hätte ich alles auf unabsehbare Zeit aufgeben müssen, wenn ich wieder aufs Dorf gezogen wäre. Und ich glaube, wir wären am Ende beide depressiv geworden. Deshalb habe ich mit schlechtem Gewissen mich dafür entschieden, es umgekehrt zu machen, meinen Vater zu mir nach Berlin zu holen. Und bis dahin, bis es wirklich gar nicht mehr ging, haben wir ihn in dem Haus wohnen lassen, was seinem Wunsch entsprach.
Thank you.
aus dem Gloria in D-Dur, Reumverzeichnis 589 von Antonio Vivaldi, hörten wir Et in Terra Pax. Andrew Parrott leitete den Taverner Choir und die Taverner Players. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte, des Autors Volker Kitz. Und zu dem Wunsch gibt es auch eine Geschichte.
Ja, als mein Vater dann tatsächlich auch mit uns entschieden hat, das war wirklich eine gemeinsame Entscheidung. Das war ein kurzes Zeitfenster, in der das möglich war, in der er die Situation erfassen konnte und sagen konnte, ja, es geht hier wirklich so nicht mehr weiter. Ich komme mit zu dir nach Berlin. Ich hatte ein sehr schönes Pflegeheim direkt bei mir um die Ecke gefunden. Und mein Vater war auch guter Dinge. Er hat gesagt, ich will die Stadt kennenlernen. Ich will in Konzerte, Veranstaltungen, ins Kino gehen. Und ich hatte alles geplant. Mein Freund singt in einem Chor und die hatten ein schönes Weihnachtskonzert geplant. Und da haben sie eben diesen Vivaldi aufgeführt. Und ich hatte für meinen Vater schon eine Karte besorgt. Das Programm lag zur Begrüßung auf seinem Tisch. Und als er dann ankam, hat uns die Krankheit aber sehr unsanft einfach ins Reich der Realität zurückgeholt. Es hat sich dann gezeigt, dass es schon eine große Herausforderung war, mit meinem Vater überhaupt den Weg eine Etage tiefer in den Essenssaal zu finden, dass er dort sein Essen einnimmt und dass er wieder zurückfindet. Es hat sich gezeigt, dass es schon eine große Herausforderung war, meinen Vater ausgefertigt zu machen, eine Hose anzuziehen, Schuhe, irgendwas Wetterangemessenes, mit ihm nach draußen zu gehen, zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt. Und ich habe gemerkt, es wird so nicht funktionieren. Ich habe die Karte verschenkt. Und das war der Beginn eines Abschiedsprozesses von mir, von der Vergangenheit. Wir haben sein Zimmer schön gemacht mit Teppich, mit Pflanzen, mit einer schönen Stehlampe. Das waren alles Dinge, die er von zu Hause mitgebracht hat. Nach und nach haben mich die Pflegekräfte gebeten, die Dinge abzuholen. Den Teppich, weil er stolpert, die Pflanze, weil er die Erde gegessen hat, die Stehlampe, weil er sie umarmt hat und mit ins Bett genommen hat. Und ich war sehr verzweifelt und wollte an der Vergangenheit festhalten. Ich wollte an den schönen Tagen festhalten. Und da hat mir zum Beispiel ein Buch geholfen, was ich dann gelesen habe, was mit dem Thema an sich gar nichts zu tun hat, ein Buch des Literaturwissenschaftlers Moritz Basler, Der populäre Realismus. Da beschäftigt er sich mit dem Motiv der Heimkehr in der Literatur. Und er sagt, er kritisiert, dass zu oft die Heimkehr in das Haus zurückkommen, eigene Kinder bekommen, als Lösungsmöglichkeit dargestellt wird oder ihr Fehlen kritisiert wird. Und er sagt, das ist zu einfach, das funktioniert heute nicht mehr so. Und plötzlich habe ich gemerkt, genau das ist es. Ich bin ja im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht heimgekehrt in das Haus meines Vaters. Das war ja das, worüber ich nachgedacht habe. Ich habe auch keine eigenen Kinder. Ich muss einen anderen Weg finden als die Wiederherstellung des früheren Zustandes. Und da habe ich langsam angefangen, mir eine Zukunft zu überlegen, die ganz anders sein wird als die Vergangenheit.
Wie könnte diese Zukunft aussehen? Denn Sie sind ja nicht alleine mit diesen Gedanken und dieser Situation. Ich denke, das ist auch was, darauf wird und muss sich die Gesellschaft einstellen.
Ich beschreibe den Weg dahin in einem ganz, das ist das längste Kapitel des Buches. Es war ein langer Weg. Mir haben viele Menschen geholfen. Also Moritz Basler hat mich dann zum Beispiel zu der Autorin Donna Haraway geführt, die das sogenannte tentakuläre Denken beschreibt. Also weg von dieser linearen Geschichte. Und sie sagt, der Oktopus, der ist ein Beispiel, der wird geboren und ist kurz nach der Geburt schon Waisenkind und schwimmt dann ganz alleine aufs Meer hinaus und muss in einer Umgebung sich zurechtfinden, die er nicht kennt.
Und es wird ihm durch kein Vorbild erklärt, wie es geht.
Die Eltern sind weg, niemand erklärt ihm was und das macht er, indem er seine Tentakel ausstreckt und tastet und sucht und findet. Und das Bild habe ich mir vorgenommen, das tentakuläre Denken. Und dann gab es natürlich auch ganz praktische Hilfe, als ich mit meinem Vater dann in der Notaufnahme war. Und es deutete sich wirklich an, dass es zu Ende ging, was trotz allem überraschend kam. Wollte ich immer noch nicht loslassen. Und dann gab es da Hospizmitarbeiter, die mir auch geholfen haben, mich hinzuführen, die Patientenverfügung, die ich hatte, benutzen zu können, so wie ich sie eigentlich sollte. Und mich daran zu freuen, dass vor kurzem noch alles anders war, wie vor kurzem noch 2 Stunden zusammen auf dem Kudamm spazieren gingen und dass es dann trotz allem so schnell zu Ende gehen kann.
Der dritte Satz war das aus Johannes Brahms Violinsonate Nummer 3 in D-Moll Opus 108, gespielt von Leonidas Kavakos und Yujia Wang. Sie hören NDR Kultur à la carte und wir sind im Gespräch mit Volker Kitz über sein Buch Alte Eltern. Es gibt ja so viele Ebenen in der Beziehung zwischen einem Elternteil, das an Demenz erkrankt ist, und dem Kind, was dann eben auch schon längst erwachsen ist. Und Sie haben vorhin auch schon über die Umkehrung der Beziehung gesprochen. Das ist ja ein ziemlich häufiges Bild.
Es war bei uns interessanterweise so, dass eigentlich das Eltern-Kind-Verhältnis erhalten geblieben ist. Also ich kann nicht sagen, dass sich das umgekehrt hat, dass ich plötzlich den fürsorglichen Elternteil übernommen habe. Mein Vater ist bis zuletzt der Vater geblieben und wollte für mich sorgen. Wenn ich also zu ihm kam, in sein kleines Zimmer im Pflegeheim, und dann dachte er, wie früher, ich wäre zu besuchen, wollte übernachten. Und er hat dann immer gesagt, wo schläfst du? Und er hat gesagt, hier ist dein Bett. Und dann hat er überlegt, aber ich kann nicht auf dem Boden schlafen, das ist zu hart. Und einmal kam er und hat mir gesagt, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach eine Schere und schneiden alles einmal durch. Den Tisch, den Stuhl, das Bett, dann reicht es für uns beide. Das hat er gesagt, nachdem wir am Vorabend beim St. Martins Umzug gewesen waren und Martin da auf dem Pferd geritten ist und seinen Mantel geteilt hat. Oder als ich im Winter kam, dann hat er gesagt, hast du kalte Hände, komm, ich wärme sie dir. Also das ist sehr rührend und mein Vater wollte bis zum Schluss für mich sorgen und deswegen habe ich versucht, auch so gut es ging, für ihn zu sorgen.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, Volker Kitz. Sie schreiben an einer Stelle, dass der große Wunsch auch ist, beizustehen, ohne das ständige Gefühl, es reicht nicht. Und ich glaube, damit treffen Sie eine Emotion, die viele Angehörige haben, die in der Pflege oder in der Organisation für Pflege von Demenzkranken oder auch einfach alten Eltern sind. Haben Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden, dass man doch oft das Gefühl hat, es reicht nicht, ich mache nicht genug, ich könnte noch mehr?
Das ist tatsächlich das Gefühl, was mich auch bis heute umtreibt. Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass das was ist, was bei vielen jahrelang andauert. Also die Gespräche, die man ja dann so führt als Schriftsteller auf Partys, man wird so gefragt, worüber schreibst du gerade? Und dann ist mir mehr als einmal vorgekommen, dass ich nur ein, zwei Sätze gesagt habe, an welchem Text ich gerade arbeite. Und dann ist mein Gegenüber spontan in Tränen ausgebrochen. Und hat gesagt, bei mir liegt die Geschichte schon Jahre zurück, meine Mutter ist schon lange tot, aber ich habe bis heute das Gefühl, ich habe nicht genug getan. Ich habe da kein Patentrezept, ich bin dieses Gefühl auch nie ganz losgeworden. Aber was hilft, ist das, was ich eingangs schon sagte. Ich glaube einfach zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der das hat und der das durchmacht. Und deshalb erzähle ich meine Geschichte als Buch. Das hilft. Denn dann fühlt man sich nicht so, als wäre man alleine der Einzige, der vielleicht nicht genug getan hat. Denn man kann natürlich immer mehr tun, aber wenn man sich ganz selbst aufgibt und wenn man selbst zusammenbricht, dann ist auch keinem geholfen. Und vor allem muss man auch dran denken, dass es ein Leben danach gibt, wenn der Elternteil stirbt. Und man hat sein ganzes Leben, quasi den ganzen Lebensinhalt nur noch in das Kümmern gesteckt. Dann ist der Lebensinhalt plötzlich verschwunden.
Volker Kitz, wir hören jetzt einen weiteren Musikwunsch, den Sie uns mitgebracht haben, und zwar aus der Oper Der Freischütz.
Nein, länger trag ich nicht die Qualen, die Angst, die jeder Hoffnung raubt. Welcher Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem falschen Blick mein Haupt? Soll das verderben mich? verlassen, verfiel ich in des Zufalls Hand.
Den Tenor Michael Spiers mit Rezitativ und Arie des Max. Nein, länger trage ich nicht die Qualen und durch die Wälder, durch die Auen aus der Oper Der Freischütz von Karl Maria von Weber. Er wurde begleitet vom Ensemble Les Talents Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte, des Autors Volker Kitz. Und auch zu diesem Wunsch gibt's eine Geschichte.
Das war die erste Oper, in die mein Vater mich mitgenommen hat. Mein Vater ist mit mir zum ersten Mal ins Kino gegangen, das war Bambi, und zum ersten Mal in die Oper gegangen, das war Der Freischütz. Und er hat mir erzählt, das sind so die wenigen Details aus seinem Leben, die er mir erzählt hat, sein erster Film war ebenfalls Bambi und seine erste Oper war ebenfalls Der Freischütz. Und das wollte er an mich weitergeben.
Beim Lesen Ihres Buches, Volker Kitz, wird auch ganz stark deutlich, und das wird auch an einer Stelle von einer Pflegekraft im Pflegeheim Ihres Vaters thematisiert, dass Sie einfach eine sehr enge Bindung und ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hatten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, und ich kann mir vorstellen, wenn das nicht vorhanden ist, dann trifft einen so eine Diagnose in Bezug auf die Eltern umso stärker oder anders.
Ich beschreibe eine Szene mal, wo ich mit meinem Vater spazieren war. Also er war sehr gut zu Fuß. Wir haben große Märsche durch die Stadt gemacht. Das hat gut funktioniert, aber es war vom Kopf her schwierig. Er ist dann oft abrupt stehen geblieben, in die Gegenrichtung gelaufen, wollte sich mitten auf die Straße setzen. Und eine Pflegekraft hat beobachtet durchs Fenster, wie wir zurückgekommen sind und dass das nicht einfach war. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie hatten sicher eine gute Kindheit. Und darauf habe ich geantwortet, ja, aber manchmal wünsche ich mir, es wäre anders gewesen. Mhm. Und in der Tat habe ich mir manchmal gewünscht, ich hätte einen Rabenvater gehabt, der mich schlecht behandelt hat. Dann hätte ich natürlich mehr emotionalen Spielraum gehabt zu sagen, soll er doch jetzt auch sehen, wo er bleibt. Das hatte ich aber nicht. Und also natürlich war auch mein Leben nicht immer nur toll und meine Kindheit, aber das ist wie die Erinnerung, das verfälscht. Mhm. Ich habe dann festgestellt, dass ich so die Dinge, bei denen ich mich über meinen Vater geärgert habe, er hatte zum Beispiel immer Schwierigkeiten, mein Vater war Jurist, zu akzeptieren, dass ich als Schriftsteller arbeiten möchte. Er hatte kein Verständnis dafür, dass man Jura studiert und nicht Anwalt wird oder Richter oder Professor, Juraprofessor. Das hat mich sehr verletzt, aber die Erinnerungen daran haben sich immer weiter zurückgedrängt, sodass meine Erinnerung mir geholfen hat, jetzt diese Zeit so mit ihm zu gestalten und die positiven Dinge in den Vordergrund gerückt hat. Aber das ist meine Geschichte und es gibt auch andere Geschichten. Es gibt Kinder, die mit ihren Eltern andere Erfahrungen gemacht haben und deshalb kann jeder nur ganz individuell die Beziehung zu seinen Eltern dann aus dieser Geschichte heraus gestalten.
Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass Sie durch diese Auseinandersetzung, auch literarische, aber auch emotionale, ganz persönliche Auseinandersetzung, dass sich danach etwas verändert hat, nachdem Sie das Buch jetzt geschrieben und veröffentlicht haben?
Ja, ich habe ja schon gesagt, eigentlich war es ganz anders geplant als Buch über Erinnerung, das hat aber nicht funktioniert. Und dann musste ich an Sandro Zanetti denken, der Literaturwissenschaftler, der sagt, genau das ist das Entstehen von Literatur. Man hat eine Idee im Kopf, versucht sie umzusetzen und es wird dann nicht so wie gedacht. Und aus dieser Differenzerfahrung, mit der wir zurechtkommen müssen, muss ich dann mit dem Text weiterarbeiten. So entsteht Literatur. Und ich denke, dass in diesem Sinne sind wir alle Literaten auch des Lebens, denn wir haben einen Plan im Kopf, die Dinge passieren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und von da müssen wir weitermachen und den Text anders, neu schreiben.
Volker Kitz, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Autor Volker Kitz. Sein Buch Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.